SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich ja jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Peter Jordan. Er ist einer der bekanntesten und gefragtesten Schauspieler Deutschlands. Er spielte im Hamburger Tatort, in dem preisgekrönten Film Die Wannsee-Konferenz und in Hollywood-Filmen mit. Zuletzt war er in Serien wie Babylon Berlin, 18 Morden oder Solo für Weiß zu sehen. Und davor spielte Peter Jordan viele Jahre sehr erfolgreich Theater. Daneben ist der Regisseur, Theaterautor und seit kurzem eben auch Autor. Und sein erstes Buch heißt Kein schöner Land, Papas Krieg, meine Nazis und die deutsche Kultur. Und über all das unterhalten wir uns heute bei SR3 aus dem Leben, worauf ich mich sehr freue. Hallo Herr Jordan, schön, dass Sie mein Gast sind.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Sie sagen von sich selbst, Herr Jordan, es gebe keinen Tag, an dem Sie ja nicht an Krieg und die Shoah denken. In welchen Momenten und Situationen?
Also es ist tatsächlich so, dass ich mich sehr stark damit beschäftigt habe, bis ich ungefähr 25 war und dann wurde es ernst im Leben, der Beruf musste ergriffen werden oder versucht werden, ihn zu erlernen, der Stress nahm zu, das Leben schlug zu, da habe ich dann schon eher ein bisschen nachgelassen mit der Suche und da wurde es auch nicht jeden Tag von mir aus so stark präsent, wie es am Anfang war, aber von außen blieb es, wenn man sich überlegt, Hitler ist jeden Tag im Fernsehen, die Dokumentation, die dauernd laufen, Hitlers Hunde, Hitlers Frauen, Hitlers Autos, Hitlers Fahrräder, also das hört ja nicht auf, sodass man immer wieder ein bisschen daran erinnert wird. Ich lernte meine ersten jüdischen Bekannten kennen und deren Familiengeschichte und so ist es ja so, dass man im Laufe des Lebens, wenn man älter wird, immer mehr Erfahrungen anhäuft, die immer wieder daran erinnern. Aber die schwere Zeit, die harte Zeit des Begreifens, des Recherchierens, die lag davor, sodass es jetzt immer noch passiert, aber nicht mehr so oft. Also auch manchmal eben halt nicht jeden Tag, sondern eben halt mal eine Woche lang nicht. Und dann passiert wieder irgendwas, was mich daran erinnert. Das kommt aber meistens von außen.
In Ihrem Buch beschreiben Sie, dass Sie sich oft ja für die Taten der Nazis schämen. Und das, obwohl Sie 1967 geboren sind, also über 20 Jahre nach Ende des Dritten Reiches und des Zweiten Weltkriegs. Woher kommt diese Scham?
Naja, also ich meine, ich bin 22 Jahre nach Kriegsende geboren. Da gab es bei mir noch Bombenlücken. Die Infrastruktur der Städte sah noch danach aus. Es wurde sehr viel daran erinnert von außen. Dann fährt man in Urlaub zum Beispiel und sieht dann den Atlantikwall in der Bretagne und denkt sich, jetzt sind die Bunker ja auch immer noch da. Es gibt dann im Ausland auch gerne mal, gab es mal früher mal so einen Spruch, wenn man irgendwo hingekommen ist, wenn man begrüßt wurde als Deutscher. Und mit dem Theater haben wir dann mal ein Gastspiel gehabt in Polen, wo ich auch das Gefühl hatte, dass es da ein paar Leute gab, als sie hörten, dass wir Deutsch sprechen. Das war in so einem Keller, es war eine Art Club. Da guckte uns einer so an, hatte auch so einen polnischen Adler auf seinem T-Shirt. Bestimmt ein polnischer Nationalist, so möchte man es also jetzt nicht sagen, dass es das da dort nicht gibt. Aber ich hatte das Gefühl, dass der nicht sehr gut auf uns zu sprechen war. Mhm. Wir sind dann irgendwann auch gegangen, also dass man immer wieder dann doch spürt, dass eine gewisse Antipathie immer noch gerade im Ausland vorhanden ist und einen daran erinnert. Dann laufen immer noch Stand-up-Comedians im Ausland, die irgendwie Nazi-Witze machen. Wenn man als Deutscher in Hollywood ein bisschen weiterkommen will, dann muss man meistens auch zumindest mal einen Nazi gespielt haben. Und wenn man das getan hat, dann gibt es auch immer noch einen Spruch dann vom Host der Oscars, der auch immer noch darauf irgendwie abzielt. Dann wird, meine ich, im Westen nichts Neues, ist ein wunderbarer Film. Und natürlich bekommen wir dann einen Oscar dafür, also unser Land wahrscheinlich, weil sie natürlich alle denken, wir kennen uns aus. Also in dem Sinne muss man schon sagen, dass das wirklich von der Regie her und von der Ausführung her hervorragend gemacht ist. Es ist ein sehr, sehr guter Film, aber dass er dann auch den Oscar bekommt, ist irgendwie leider auf eine Art typisch. Weil ich weiß nicht, ob wir für die große Romantic Comedy den Oscar bekommen hätten. Solche Sachen erinnern mich halt ständig daran, dass das immer noch da ist. Und dann eben in letzter Zeit dieses auch mal den Nazi spielen im Ausland, was ich in dem Buch ja auch beschreibe. Und immer wieder kommt man auf das Thema dann zurück, wird mit Heil Hitler, Herr Obersturmbannführer, begrüßt in Holland aus Spaß, bis sie gemerkt haben, dass ich echt bin. War ihnen das wahnsinnig peinlich, aber es kommt erstmal so aus dem Nichts. Mhm. Und solange das so ist, wird einem immer klar, was man da damals oder was mein Land damals da angerichtet hat.
War diese Scham auch mit ein Grund dafür, sich nochmal mit ihrem Verhältnis zur deutschen Kultur und vor allem mit dem Deutschen genauer zu beschäftigen und sich das anzuschauen?
Ja, weil es gab ja zwei Auslöser, die mich quasi zurückgebracht haben auf das Thema. Das eine war ein emotionaler, ein vegetativer Auslöser. Das ist der, dass ich mit meinem Sohn am Bett saß und ihm vorgesungen habe, weil er wollte unbedingt aus diesem Liederbuch das Lied hören, Kein schöner Land, deswegen heißt das Buch so. Und das mich voll erwischt hat, also nach Jahren, wo es mir eigentlich relativ gut ging Und mein Vater war ins Heim gekommen, meine Mutter war verstorben. Es gab einfach andere Dinge im Leben. Der erste Kreuzbandriss, um die man sich kümmern musste. Und dann war mir das irgendwann auch mal egal. Ich war sogar fast schon so ein bisschen sauer, auch durch diese Nazi-Spielerei. Dachte ich mir, jetzt reicht's aber langsam. Jetzt müssen wir mal gucken, dass man das irgendwie mal, zumindest für mich, dass ich das geregelt kriege. Natürlich sollte man das nicht wegkriegen. Es darf nicht weggehen. Man muss sich immer daran erinnern. Die Welt muss sich daran erinnern. Leider ist dem so, damit es nicht nochmal passiert. Aber ich hatte irgendwie die Schnauze voll. Und dann passierte das, dass ich Kinder bekam, die Situation mit meinem Jungen, und mir überlegte mit diesem Ereignis, kann ich dem jetzt wertefrei deutsches Liedgut, was mir damals peinlich war, weil es verbunden war mit dem Deutschtum an sich, die ganzen Volkslieder, kann ich ihm das beibringen, kann ich ihm sagen, das ist ein schönes Lied, das darfst du gerne auswendig lernen und laut vor dich her singen, wenn wir durch den Wald laufen. Geht das? Weil früher ging das nicht. Also für mich ging das nicht. Für manche ging das vielleicht immer oder so, aber ich dachte, das geht nicht. Und so habe ich eben halt drüber nachgedacht, auch über Theaterstücke, über Gedichte, weil wir haben eine wunderbare Klassik, wir können wirklich stolz auf die deutsche Kultur sein, einzigartig in der Welt. Die ganze Philosophie, Kant, Hegel, Heidegger, also das sind alles Meilensteine gewesen im menschlichen Denken, wenn man so will. Und man muss das einfach auch für sich sehen. Aber ganz abkoppeln sollte man das nicht, vor allen Dingen bei der Kunst, nicht bei Sachen, die von den Nazis benutzt worden sind, weil die quasi belastet sind, dadurch Wagner zum Beispiel. Ich habe mit der chinesischen Violinistin gesprochen, habe ich auch in einem Buch beschrieben, die, als ich sie fragte, mögen Sie Wagner, in Tränen ausgebrochen ist und sich vor Begeisterung gar nicht mehr einkriegt. Aber sie war Chinesin. Nein, Koreanerin war sie, Koreanerin. Sie darf das, denke ich dann immer. Sie darf das. Ich darf das nicht, weil Wagner bei den Wochenschauen lief. Und vielleicht muss man sich davon trennen. Ich habe keine Ahnung. Ich muss nur halt überlegen, wie mache ich das mit meinen Kindern? Kann ich denen das so? Und das fiel mir bei dem Singen des Liedes halt ein. Wie viel ist uns verloren gegangen? Und wie kann ich das auffangen? Wie können wir darüber reden? Müssen wir darüber reden? Müssen wir erst über Auschwitz reden und dann über die deutsche Kultur? Oder können wir das gleichzeitig behandeln? Ich habe darauf auch keine Antwort, aber ich habe gemerkt, dass ich diese Antwort oder diesen Modus operandi für mich finden muss. Und das kam eben halt mit den Kindern. Das war der eine Auslöser.
Und der andere?
Der andere ist die politische Situation. In meiner Zeit stand noch die Mauer, deswegen habe ich auch den Wehrdienst verweigert, weil es total keinen Sinn machte, irgendwas zu lernen, wo man eine Waffe in der Hand hat. Es war nicht vorstellbar, dass man mit der Waffe in der Hand sein Land verteidigen musste. Da gab es die Russen, da gab es die Amis, da gab es Pershing, SS-20. Und es hieß, wir halten die Russen einen Tag auf, das wäre die Aufgabe der Bundeswehr. Mittlerweile weiß man, dass es nur ein halber Tag gewesen wäre. Jetzt würden wir sie einen Tag aufhalten. Und das war völlig unmöglich, das konnte man sich nicht vorstellen. Und dann passierte es aber, dass eben halt um einen herum, vielleicht auch, habe ich an mir selber gemerkt, so ein bisschen so eine Geschichtsvergessenheit eingetreten ist. Gar nicht mal in unserem eigenen Land. Das auch. Es gibt Rechtsruck, es gibt Dinge, die plötzlich behauptet werden, wie das war gar nicht so schlimm oder wir können ruhig mal ein bisschen mehr stolz auf uns sein und so weiter. Gut, dann denkt man, ja, da habt ihr ja alle recht. Aber es gibt aber auch Dinge, die man nicht vergessen sollte. Das geht nicht einher mit Tatsachenverdrehung bei den Auschwitzprozessen, wo man dann irgendwie halt sagen kann, da haben ja auch viele SS-Leute gesagt, wie hieß das noch, Wahrheitsumkehr oder so, dass sie gesagt haben, die Russen, wo es im Kalten Krieg heiß herging, machen jetzt auch gerade viel Mist. Könnt ihr mal sehen, wie die drauf sind. Und wir haben doch damals die Russen bekämpft, also haben wir auch doch gute Sachen gemacht. Nein, das ist was anderes, wird aber gern versucht, umzudrehen. Und davor muss man aufpassen. Und es ist leider in der kompletten Welt gerade eine Situation eingetreten, die mich sehr stark daran erinnert hat, was bei uns damals war. Und ich kann als Deutscher ja nichts sagen. Ich kann die Stimme nicht erheben. Wir können niemandem sagen, was er zu tun hat, gefälligst und zu lassen. Anderen Regierungen nicht, weil wir so viel Mist gebaut haben. Das geht leider nicht. Man kann aber Tipps geben. Wir kennen die Situation, dass Uniformierte andere Menschen an helllichten Tag ins Auto zerren. Das drehe ich bei Babylon Berlin in jeder Staffel einmal. Dass Menschen kommen und andere Menschen ins Auto zerren. Jetzt gerade werden wieder im Ausland andere Menschen einfach so ins Auto gezerrt. Da könnte ich als Deutscher vielleicht anrufen und sagen, Entschuldigung, das kennen wir, damit kenne ich mich nicht aus. Wir haben uns zwar viel Mist gebaut, aber das, kann ich euch sagen, führt zu nichts Gutem, so als Tipp. Und da denke ich mir, als das alles passierte und immer noch mehr passiert, jetzt vielleicht wird es nochmal Zeit zu reflektieren. Und deswegen kam ich dann auf die Idee, anhand dieser beiden Ereignisse das irgendwie niederzuschreiben oder festzuhalten. Zumindest den Gedanken, der mich beschäftigt jetzt damit, warum ich wieder drauf komme.
Sie sind in Dortmund in einem Reihenhaus der Westfälischen Kliniken mit Ihren Eltern und Ihrer Schwester Heike aufgewachsen. Ihr Vater Bernhard war dort Krankenpfleger und Ihre Mutter Elke Hausfrau. Spielten die Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg da überhaupt noch eine Rolle, 22 Jahre nach Ende des Krieges, als Sie geboren wurden?
Naja, mein Vater war 16, als er eingezogen wurde noch, letztes Aufgebot. Und ist dann kurz Panzer gefahren und dann wurde er quasi hops genommen mit seiner ganzen Truppe da und dann sind die dann 3 Jahre in russische Kriegsgefangenschaft gekommen. Und diese Geschichte kenne ich natürlich. Wie jedes Kind, dessen Elternvater noch im Krieg war, kenne ich diese Geschichte. Und das ist natürlich etwas, was mich dann schon als Kind beschäftigt hat. Dass mein Vater dann Krankenpfleger geworden ist, insofern weniger, weil das nicht direkt in Verbindung hatte. Er hat halt irgendwie den Beruf genommen, der gerade verlangt war. Der war, glaube ich, davor noch Fahrradmechaniker und Masseur. Und dann irgendwann hat er halt seine Frau, meine Mutter kennengelernt und dann wollte er irgendwas Sichereres machen. Er ist ja Ostpreuße und wusste, gut, wo ich jetzt, die lustige Zeit ist vorbei. Jetzt brauche ich einen sicheren Job und Westfälische Klinik für Psychiatrie, das ist ja dann quasi ein städtischer oder ländlicher Arbeitgeber. Das Land hat das ja, Nordrhein-Westfalen. Dann gehe ich mal dahin. Aber aus seiner Station, zum Beispiel, das beschreibe ich auch in dem Buch, gab es eben halt dann doch immer so Kriegsopfer noch. Es gab denjenigen, der verschüttet war, der sich unter den Tisch schmiss vor Angst. Dann gab es den Stuckerflieger, der durchgedreht ist, der immer diese Sirene machte. Die waren beide auf Station, sie waren Freunde. Und wenn der eine die Sirene machte, schmiss der andere sich unter den Tisch. Wo ich dann auch immer fragte, wollte er die nicht mal trennen? Mein Vater dann meinte, ja, die sind Freunde, also eigentlich. Bis sie eben halt dann anfangen durchzudrehen und deswegen lassen wir sie hier. Das war sehr absurd und es gab eben halt den Held meiner Jugend, diesen Sputnik, einen ehemaligen Knecht, erzählte man sich, der, nachdem die Herrschaft geflohen war, vor den Russen noch den Hof erledigte. Dann kamen die Russen, klauten das Vieh, wollten ihn erschießen, haben festgestellt, dass er schwachsinnig ist, wie man sagt, also für heute heißt das Oligophren, wenig geistig übersetzt. Und dann hat er festgestellt, dass da keiner mehr ist, keine Tiere auch nicht mehr da sind und er wusste nicht mehr, was er da machen sollte und hatte kurz geschlossen, ich gehe jetzt einfach der Herrschaft hinterher. Ich musste ja fragen, was ich machen soll, weil ich ja keine Aufgabe mehr habe und ist die 2000 Kilometer zu Fuß gelaufen bis auf Station 16 meines Vaters. Erzählt man sich.
Sie hatten Ihren Vater auch häufig besucht auf dieser Station. Sie haben ihm im Henkelmann ein paar Mal die Woche das Essen gebracht und haben ja die Leute da auch erlebt. Wie hat Sie das geprägt?
Ja, das hat jetzt mit dem Krieg nicht wirklich was zu tun, weil die meisten waren ja auch jünger, die dann dort waren oft. Aber das hat mich sehr geprägt. Das war eine sehr, sehr interessante Jugend. Für mich war das Abenteuerland. Wenn man da hinkam, dann hüpfte immer so was Buntes vor der Tür rum. Dann kam das Weiße, also der Pfleger mit so einem Schlüssel, einer langen Kette, so oldschool, hat dann die Tür aufgeschlossen, war so Sicherheitsglas. Dann wurde ich reingelassen. Da war immer derselbe Typ, da so ein Rothaariger, der immer so auf und absprang. Den nannten sie auch den Hüpfer. Der begrüßte alles, was neu zur Tür reinkam, jedes Mal ganz persönlich und freute sich wahnsinnig. Und dann wurde ich halt ins Pflegerzimmer geführt, mich dann mal mehr hingesetzt, haben die Pfleger ein bisschen mit mir gesprochen. Und auf Station ging es richtig ab. Also das war eine richtig interessante Station mit interessanten Fällen. Und ich bin als Kind im Park dieser Klinik mit meinem Fahrrad rumgefahren. Das war eine super Jugend, also da kann ich mich nicht beschweren. Riesige Grünflächen, tolle Bäume, wir sind auf Bäume geklettert. Haben die Gartenkolonne, die aus Patienten bestand, immer geärgert, indem wir deren Laubhaufen wieder auseinandergefahren haben mit unseren Fahrrädern, sind die hinter uns hergerannt. Das war ganz toll.
Und Sputnik war ja auch Gärtner, beziehungsweise kam dann ab und zu, glaube ich, auch zu Ihnen nach Hause, um im Garten zu arbeiten.
Ja, mein Vater brachte ihn und Mackie. Mackie hieß der andere, der hatte so Haare, die so abstanden, deswegen hieß er Mackie wie der Igel. Und die beiden haben dann bei uns immer mitgeholfen. Und Sputnik hat mich dann immer so am Schlawittchen gepackt und so hochgezogen. Mein Vater ihm das gesagt hat, pack mal den Petanzin mal hoch. Ließ mich dann so am langen Arm verhungern. Da war ich aber auch schon 8 oder 10. Also der war unfassbar stark. Hat er mich dann immer so zahnlos angeguckt und gelacht, ganz laut. Also das war schon sehr prägend.
Sie haben es gesagt, Ihr Vater kam ursprünglich aus Ostpreußen. Ein Onkel von Ihnen kam aus Russland nicht zurück, gilt bis heute als vermisst. Wurde darüber gesprochen oder haben Ihre Eltern auch mit Ihnen über den Krieg, Ihre eigenen Erlebnisse gesprochen?
Wie gesagt, väterlicherseits sind die alle Ostpreußen. Also es war immer sehr pragmatisch. Also da war keiner traumatisiert oder wenn, hätte er es nicht gezeigt. Mein Vater hat auch erst sehr spät, als er im Altenheim war, mir mal gesagt, ich träume jetzt in letzter Zeit immer vom Krieg. Als er jünger war oder ich hier ganz jung war, da hat er das nicht gesagt. Da war irgendwie alles okay oder hat es verdrängt, ich weiß es nicht. Vielleicht wollte er uns auch schützen. Aber er kam nicht, hatte ich zumindest einen Eindruck, bis auf die Zähne, die er natürlich verloren hat durch die Unterernährung, kam er nicht kaputt zurück, in Anführungszeichen. Sondern er hat auch gesagt, er hat sich danach Er war unterernährt, hat alles in sich reingefressen und hat nach vorne geguckt. Er war ja auch erst 19. Also vielleicht ist auch ein Moment, glaube ich, im Leben eines Menschen, wo man einige Sachen noch besser verpackt, als wenn man jetzt mit 30 zurückkommt oder mit 35. Und wenn ich auch meine Onkels mal gefragt habe, wie war das denn, dann wurde mir das relativ nüchtern erklärt. Auch Bruno, der dann beim Jabo-Angriff irgendwie vom Krat gefallen ist, der war Kratmelder und Schlüsselbeinbruch. Und dann hieß es dann, letztes Aufgebot, alle, die ein Gewehr halten können, egal mit welchem Arm, die kommen noch an die Front. Und dann hat einer zu ihm gesagt, ich breche dir das jetzt nochmal, hat ihm das gebrochen, damit er Fieber kriegt, und dann wurde er ausgeflogen. Das erzählt er mir einfach so, sitzt dann da und erzählt das so. Also das ist irgendwie halt, das war nicht so unter Tränen wie in den Filmen immer und sonst. Das wird einem einfach so gesagt. Mhm. Und mit der Information wurde ich dann allein gelassen. Das liegt aber tatsächlich daran, dass sie auch daherkommen. Weil das ist vorbei. Das hat man erlebt, das war schlimm. Das sagen sie auch, das war nicht einfach. Und das war's dann.
Waren diese Erzählungen mit Grund auch, dass sie gesagt haben, ich will da mehr wissen, was da passiert ist und sich auch beschäftigt haben da als Kind und Jugendlicher schon?
Ja, immer. Also mein Vater hat natürlich schon alles erzählt, was er so wusste, woran er sich erinnern konnte. Ich hatte nie das Gefühl, dass da irgendwas nicht kommt oder dass er irgendwas zurückgehalten hat. Aber ich wollte halt mehr wissen. Also ich wollte auch alles Mögliche wissen. Ich habe mich ja dann auch mit dem Pazifikkrieg beschäftigt und Japan, die USA und Nanking und so. Also die ganzen Sachen, die gelaufen sind. Ich wollte natürlich auch wissen, war alles so schlimm wie wir? Oder war nicht vielleicht weniger schlimm? Oder war vielleicht alles so schlimm, dass unsere Schlimmheit nicht so auffällt? Das wollte ich natürlich für mich auch ein bisschen relativieren. Deswegen habe ich jede Kriegsliteratur gelesen, alle Kriegsfilme gesehen, die es gab. Mich mit allem immer beschäftigt.
Wie fanden das Ihre Eltern und auch Ihre Freunde? Ist ja eher ungewöhnlich auch für ein Kind oder ja jungen Jugendlichen dann.
Ja, also das habe ich ja meistens für mich getan. Also wir haben unter den Freunden jetzt nicht so viel darüber geredet. Klar, wenn dann irgendwie James Ryan ins Kino kam, sind wir alle rein. Ne? Solche Sachen auch. Schindlers Liste weiß ich nicht mehr, es war ja relativ spät. Aber solche Filme dann schon. Aber ich glaube, ich bin der Einzige aus meinem Freundeskreis, der sich dann nochmal Hunde wollt ihr ewig leben angeguckt hat, nachdem ich schon mal das Buch gelesen hatte. Und die Festung habe ich auch von Buchheim gelesen. Also da war ich, glaube ich, der Einzige.
Waren Sie später nochmal in Ostpreußen auch?
Ja, ich bin mal mit meiner Freundin nach Warschau gefahren. Das hatten wir so als Idee. Wollten wir auch mal hin, waren wir noch nicht von Berlin aus. Nee, da waren wir noch in Hamburg, genau. Und dann sind wir von da nach unten hoch, dann wollte ich mal nach Allenstein. Und ich wusste, da in der Nähe liegt Neidenburg, also Olsztyn heißt das jetzt. Neidenburg war der Ort, wo mein Vater geboren und aufgewachsen ist, oder bei Neidenburg. Und dann habe ich sie mehr oder weniger überredet und sie meinte, oh, lass uns das doch machen. Und sind wir erst nach Warschau, wo ich wirklich überrascht war. Diese Altstadt ist ja komplett wieder aufgebaut worden, also wunderschön. Da schämt man sich auch so ein bisschen, wenn man jetzt sieht, wie das wahrscheinlich vorher aussah, dann komplett zerstört würde zu 98% und jetzt wieder so aussieht. Also wenn wir das kaputt gemacht haben, naja gut, wieder so ein Punkt. Und dann sind wir hochgefahren aufs Land und dann nach Allenstein und dann habe ich so ein bisschen umgeguckt, mit dem Auto rumgefahren. Ich habe mich jetzt nicht genau erkundigt, wo Neidenburg liegt. Mir wurde aber auch gesagt, das eigentliche Dorf meiner Eltern wurde von den Polen danach platt gemacht und komplett neu verlegt, neu aufgebaut. Existiert in der Form nicht mehr. Meine Onkels und mein Vater waren ja auch zusammen im Bus da in den 80er Jahren und haben auch nichts mehr gefunden. Da sind wir so ein bisschen rumgefahren und habe ich irgendwann festgestellt, dass es so aussieht wie in Mecklenburg, wenn man so will. Also es ist auch so weit, dass die Landschaft ist ähnlich kontinental, kleinere Seen überall. Und dann habe ich auch so gemerkt, was das heißt. Also wenn man sich das so einredet, ich gehe dahin, ich besuche diesen Ort und dann bewältige ich was oder dann geht es mir besser und das stimmt nicht. Das ist totaler Quatsch. Es kann sogar passieren, dass man nach Stalingrad fliegt, um dann irgendwie da irgendwo hinzugehen, sitzt dann an so einer Autobahn vor so einem Denkmal und denkt sich, warum habe ich das gemacht? Das war die Argumentation meines Vaters immer. Der hat auch immer gesagt, fahr da nicht hin, das bringt nichts. Ich fahre auch nicht mit dir dahin, ich war schon in Russland, das hat er immer gesagt. Und da habe ich mir das quasi abgewöhnt und wusste, das ist eigentlich so. Und dann sind wir zurückgefahren und dann wollte ich aber noch einen kleinen Dreher machen über die Wolfschanze. Das wollte ich mir ansehen. Meine Freundin verrät die.
Führerhauptquartier.
Das Führerhauptquartier, ja, im Osten. Und da, wo das Attentat stattgefunden hat von Stauffenberg. Und dann hat meine Freundin gleich die Augen verdreht, so muss das sein. Und dann kamen wir da an, dann gibt's ein kleines Hotel davor. Und da war eine Hochzeit von einem jungen polnischen Paar, die in diesem Hotel feierten und sich dann vor der ersten großen Bunkeranlage so ablichten ließen. Also so ein Hochzeitsfoto macht mit all ihren Gästen, im Hintergrund diese Bunkerruine. Wo ich mich dann auch gefragt habe, wie kommt man auf die Idee?
Das zu machen.
Also es scheint ein Eventort zu sein. Er ist gruselig, weil diese verfallenen Bunker, diese Stahlträger, die einem da aus allen so anspringen, das ist schon ganz schön gruselig. Meine Freundin meinte dann irgendwann auch, lass uns bitte fahren, mir reicht's jetzt. Aber dann da zu heiraten, also es gibt ganz seltsame Sachen. Also da habe ich mich ja schon gefragt, wie man als Pole auf die Idee kommen kann.
Hat das was bei Ihnen verändert? Auch die Reise zu den Wurzeln Ihres Vaters, Ihrer Familie?
Naja, immer, weil es das, wenn man das Unbekannte dann für sich dekoriert und sich anguckt, dann lässt das so ein bisschen nach, die Fantasie darüber was. Man sieht es ja mit eigenen Augen. Und die Realität relativiert dann ein bisschen was davon, was man sich davon vorgestellt hat. Ernüchtert auch, aber das hilft.
Auch als Schauspieler, Sie haben es gesagt, sind Sie immer wieder mit der deutschen Vergangenheit in Berührung gekommen. Als Deutscher wurden Sie in nationalen, aber auch internationalen Produktionen immer wieder als Nazi besetzt. Ist das etwas, was einem als deutscher Schauspieler früher oder später passiert?
Also ich weiß nicht, ob es in Zukunft noch passieren wird, das ist eben halt die Frage. Aber ich glaube, in diesen Zeiten jetzt, also ich habe nicht das Gefühl, dass diese Art der Filme nachlässt. Ich glaube sogar, dass das ein ziemlich reizvolles Thema für Filmemacher ist nach wie vor. Und es gibt immer sehr, sehr viele doch neue Sachen, die ausgegraben werden. Da gibt es plötzlich einen interessanten Übersetzer, der dargestellt werden muss. Oder irgendwelche anderen Geschichten von weiteren Opfern oder diese noch, jenes noch. Also jedes Land entdeckt immer wieder noch irgendwas, wo wir auch Mist gebaut haben, was man filmisch dann ausschlachten kann. Und solange dem so ist, glaube ich, wird man da auch immer noch so auftauchen.
Was glauben Sie, warum dieses Interesse immer noch so groß ist? Einfach, weil es so ein unglaubliches, unfassbares Verbrechen war, was die Nazis begangen haben? Oder?
Es gibt ja verschiedene Theorien drüber. Also rein ästhetisch ist das, glaube ich, wahnsinnig reizvoll. Also die Stiefel, der ganze Look. Deswegen haben sie es ja auch gemacht, die kleinen Totenköpfe auf den Mützen. Das hatte ja alles schon einen wahnsinnigen Impact, wenn man irgendwie vor so jemandem stand, sollte das schon Eindruck machen. Also ich sag mal auf Deutsch, das Kostüm war ziemlich gut. Das ganze Auftreten, die ganzen Märsche, diese ganze Massivität. Ich glaube, dass das immer noch sehr reizvoll ist, dargestellt zu werden, dass so eine schwarze Uniform mit so einem Totenkopf immer noch so viel an Fantasie auslöst, dass man das irgendwie als filmisches Mittel gerne einsetzt. Gibt ja auch so ähnliche Sachen, also Darth Vader, kann mir keiner erzählen, dass der Helm nicht an einen Helm der Wehrmacht erinnern soll oder das ganze Auftreten mit dem langen schwarzen Umhang irgendwie an die Kulte der SS, also so zumindest hatte ich das Gefühl, das wird immer wieder so ein bisschen benutzt. Da ist wirklich was geschaffen worden, da gibt es ja auch gute Beschreibungen bei Eugen Kogon, der genau darüber redet, über den Dresscode der Nazis, wenn man es auf Deutsch, Neudeutsch sagen möchte, was psychologisch eine große Rolle gespielt hat, psychologische Kriegsführung. Und immer noch dieses Symbol, dieses verdammte Hakenkreuz, wenn man das irgendwo sieht, zack, sofort kriegt man das alles, was man haben will, in die Birne, was damit zu tun hat. Deswegen taucht es auch so oft auf. Und ich glaube, dass das eine Faszination hat, die Faszination des Bösen, diese ästhetische Faszination und auch die Kürze und Heftigkeit, die das Ganze hatte, dass in diesen 7 Jahren wirklich 25 Millionen Menschen weltweit, 6 Millionen Holocaust, in einer wahnsinnigen schnellen Zeit wurde quasi halb Europa besetzt, dass das eben so faszinierend ist.
Sie haben in einer niederländischen Produktion auch einen SS-Mann gespielt, später auch noch andere Nazis. In der Wannsee-Konferenz waren Sie dabei. Aktuell wurde gerade Nürnberg abgedreht mit Russell Crowe, wo Sie Karl Dönitz spielen. Wie ist es für Sie als Schauspieler, so eine SS-Uniform zu tragen? Was macht die oder hat die mit Ihnen gemacht in Ihren Rollen?
Naja, steht mir halt gut. Das muss ich mal so sagen. Das muss mit den Genen zu tun haben. Also wenn man das anzieht und dann kommt die Kostüme drin um die Ecke und sagt, oh.
Nicht erschreckend auch?
Doch, sie hat sich erschreckt und meinte, it's him. Das war eine Engländerin. Also so, da ist schon irgendwas natürlich, was dann irgendwie matcht, wenn man das anhat. Also das scheint irgendwie in den Genen zu liegen. Ich weiß es nicht. Das ist bei mir jedenfalls. Irgendwie ist deswegen oft der Fall. Andererseits ist es aber so, natürlich, man spielt es und hat immer so ein ganz komisches Gefühl, so leicht. Leicht flau ist einem dann. Man spielt es natürlich so gut, wie man kann, also einen schlechten Menschen so gut, wie man kann. Bei der Wannsee-Konferenz war es eben halt richtig, relativ trocken zu bleiben, weil es ja war wie eine Vorstandssitzung eines Autokonzerns, was da besprochen wurde. Und dann ist es umso grausamer. Und wir sind uns alle gewahr als Profis der Aufgaben, die wir zu erfüllen haben. Und da kann man jetzt nicht die persönliche, wie geht's mir damit, in den Vordergrund bringen. Es hat mit der Rolle nichts zu tun, hat nichts dazu suchen. Das können sie dann im Hotel machen. Aber natürlich ist es komisch, auch wenn man irgendwie einem Kumpel, was spielst du gerade? Ja, ich bin gerade Gauleiter. Ah, interessant. Das ist immer mit so einem Grinsen. Das hört man am Telefon auch. Ja, immer dann. Steht mir aber ganz gut, das Curry. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann ist es immer so ein bisschen seltsam. Aber so in großen internationalen Produktionen ist es dann oft so, dass man sich dann auch fragt, ja, aber Als was sonst sollen sie mich nehmen? Bei den Marvels würde ich auch nicht mitmachen können. Vielleicht als Crowdman, der mit Sauerkraut Leute bewirft, die daraufhin bewusstlos werden oder so. Das wäre vielleicht ein Vorschlag mal. Das werden die aber nicht tun. Also muss ich damit rechnen, dass es dann um diese Rollen geht.
Sie schreiben auch in Ihrem Buch, es ist seltsam, sich diese Hakenkreuzbinde überzuziehen. Inwiefern?
Naja, das ist das ultimative Symbol. Und dann hat man schon die Gauleiter-Uniform an und hat dann irgendwie hier schon ein kleines Parteiabzeichen und denkt sich, das reicht doch jetzt eigentlich. Und dann muss man am Ende aber immer noch sich das Ding so rüberziehen. Das ist schon komisch. Oder ich habe mal ein Stück inszeniert am St. Pauli-Theater in Hamburg. Carmen, die Oper, aber zurückgesetzt mit der gleichen Musik in die 30er Jahre, kurz vor der Machtergreifung. Das ist Carmen, dann ein leichtes Mädchen im Hafen und nicht die in der Tabaksfabrik. Also modernisiert. Und dann hatten wir eben halt auch einen Chor von 6 Tänzern, die dann als Nazis aufmarschiert sind. Dann haben wir ganz lange darüber geredet. Und unser Dramaturg meinte auch, können wir nicht einfach die aggressiv marschieren lassen? Das kapiert doch jeder. Und dann hat die Kostümbildnerin gesagt, ja, die brauchen noch diese Binde. Ja, können wir die nicht irgendwie weglassen? Weil das ist, selbst auf der Bühne, wir hatten ein tolles Bühnenbild, wir hatten attraktive Tänzer, die dann diese Nazis gespielt haben, die auch aus aller Herren Länder kamen. Ein 2 Meter langer Schwede und eine 1,60 Meter große Asiatin, eine Afroamerikanerin, wo man weiß, das kann gar nicht sein, dass das Nazis sind. Die haben sie aber gespielt. Die Behauptung war so stark. Aber diese Binde war so blöd. Wir haben letztlich dann doch uns dafür entschlossen, das zu machen, weil sie ja wieder eine Rolle spielt und sie öfter auftaucht. Aber letztlich hat es uns schon gestört. Das knallt so raus.
Wie sehr haben Sie aber darüber nachgedacht, solche Rollen anzunehmen? Und wie unterscheidet es sich, auch wenn man einen Gauleiter spielt, im Vergleich zu einer anderen Rolle?
Ja, grundsätzlich ist es so ein bisschen so, die Spielaufgabe ist ja meistens gleich. Also da muss man sich konzentrieren, seinen Text gut machen, das Timing einhalten. Und wir waren jetzt 4-5 Wochen lang immer zusammen, diese Gruppe von Männern und eine Frau, die Sekretärin von Eichmann, die gespielt hat. Und sonst nur Männer, die in einem Raum sitzen, nur Komödianten. Das geht sowieso nicht gut, ohne dass irgendwann ein Spruch kommt. Aber irgendwann ist es auch eher eine Routine, dass man das eben halt, man sagt das ja 15 Mal, das Zeug, die Kamera aus verschiedenen Positionen, dass man nicht mehr drüber nachdenkt.
Bei der Wannsee-Konferenz.
Und grundsätzlich macht man so seinen Job und da zählt die Professionalität. Wenn wir darüber diskutieren würden, immer nachdenken würden, würden wir mit den Dreharbeiten nicht fertig werden.
Also wenn man das Kostüm, die Uniform auszieht, ist dann auch Feierabend oder nimmt man das mit?
Naja, wir hatten halt diesen Haarschnitt und der musste hier alle 2 Tage nachgemacht werden, weil wir effektiv war die Wannsee-Konferenz in 90 Minuten erledigt und wir drehten 5 Wochen, das heißt die paar Millimeter wuchsen immer nach. Aber da konnte man sich vorstellen, wie die das damals auch gemacht haben. Die gingen wahrscheinlich auch so oft zum Friseur, damit diese Schwarte so richtig kerzengerade saß. Aber grundsätzlich ist es so, das Gute an diesen Produktionen ist, dass man immer irgendwas tut. Ist vollkommen egal, ob es Kuchenbacken ist, Makramee oder Schnitzeljacht, sage ich immer ganz gerne. Alles, was über das Thema gemacht wird, erinnert daran. Und somit ist man, wenn man bei so Filmarbeiten mitmacht, Teil der Erinnerungskultur. Und wenn es was Positives davon gibt, dann das. Und es muss gemacht werden, damit es daran erinnert.
Sie haben damals eben diesen Gauleiter und Staatssekretär Dr. Alfred Meyer gespielt in der Wannsee-Konferenz. Der war zuständig für die besetzten Ostgebiete, wo der Holocaust zu dem Zeitpunkt, wo die Konferenz 1942 stattgefunden hat, ja bereits begonnen hatte. Wie bereitet man sich auf so eine Rolle vor? Oder wie haben Sie sich da auch darauf vorbereitet?
Also ich arbeite sehr visuell ganz gerne. Ich gucke mir Bilder an und lese natürlich mir durch, was dann die Dramaturgie des Senders oder ich selber noch an Biografie von dem Mann erfahre. Was mich besonders beeindruckt hat, ist, also was man so, wo ich mir dachte, das kann ich mir vorstellen, dass er so war, ist, dass er sich am Ende, glaube ich, irgendwo Königswinter, so am Rhein, Open Air oder auf seiner Veranda, ich weiß nicht, da bin ich nicht ganz sicher, weil das nicht ganz überliefert ist, dann in voller Uniform in den Kopf geschossen hat. Also so ein bisschen bis zum Schluss noch das so durchgezogen hat. Und ich weiß, soweit das aufgeschrieben ist, dass er zwar für seinen Beritt, wie er es nannte, den Osten zuständig war, aber nie selber da war. Also andere die Drecksarbeit hat machen lassen und so ein bisschen das dirigiert hat, aber nie da war. Und er war, das konnte man auch im Protokoll der Wannsee-Konferenz, bei uns im Film ist es ja auch so, mehr oder weniger nachlesen, so eine Art Fatzke. Also er saß da, er war quasi Hitlers Stellvertreter, das waren die Gauleiter ja, aber hatte überhaupt keine Ahnung, was lief. Das ist auch bei den Kommentaren, die ich da spielen musste, immer zu merken, dass er dann immer sich erkundigen musste und überrascht war über irgendwelche Entscheidungen, weil die SS schon längst durch Heydrich eben halt das Ganze in die Hand genommen hatte. Die nahmen sich ja auch gegenseitig nicht ernst. Das war ganz interessant, was es da auch so für Machtspielchen innerhalb der deutschen Führung quasi gegeben hat.
Die waren ja unheimlich jung damals, alle auch. Und so, ja, heute würde man sagen, so Karrieretypen. Ne? Das Ganze hat 2 Stunden, wie Sie sagen, gedauert, wie so eine Vorstandssitzung. komm, ziehen wir das noch durch und dann...
Ja, das war zackig. Und ja, die mussten ja, auch die Leute, die dabei saßen, war ja die ganze Juristerei saß da, die Industrie saß da in Zivil und man musste die quasi unter Druck setzen. Man musste die so ein bisschen überwältigen mit diesem Programm, was die jetzt vorhatten, damit die ganz schnell Ja sagten und wir sind einverstanden. Na, also hier können sie unterschreiben und tschüss. Deswegen musste man diesen Druck ausüben, den Heydrich auch ausgeübt hat.
Sie haben 6 Wochen gedreht. Diese Konferenz dauerte 2 Stunden. Wie waren die Dreharbeiten?
Also eine Woche lang haben wir gesessen. Das ist natürlich als Dreharbeiten erstmal ganz angenehm. Man sitzt immer am selben Platz, hat die Hände immer ähnlich liegen, überlegt sich manchmal die Hand auf die Lehne vom Stuhl oder doch auf den Tisch. Wie war das noch? Muss ja immer alles stimmen. Was sich bewegt hat, war die Kamera. Da waren die sehr gut. Hat unser Regisseur auch konzeptionell die Idee gehabt, wenn wir schon statisch sind, muss die Kamera sich bewegen, dann bekommt man da Spannung rein. Und eine Woche lang standen wir im Foyer, weil Heydrich ja wohl auch übertragen ist, das gesagt hat, als sie nach dem Häppchen und dem Kaffee und Cognac fertig waren, wollten sich alle wieder reinsetzen und er meinte auch, wir können doch auch hier im Foyer weitermachen. Nur eben halt, dass das dann bei denen dann noch 10 Minuten gedauert hat und bei uns beim Drehen eine Woche. Und dann standen wir eine Woche lang rum und haben das dann gemacht. Es war sehr statisch insgesamt. Es wurde hauptsächlich wie bei einer Konferenz eben halt geredet. Mhm. Klar, man löst das filmisch auf, mit dann werden die Hände gezeigt, dann wird mal ein Auge gezeigt, dann gibt's mal einen Schwenk über alle, dann gibt's von hinten, von vorne, um das irgendwie halt ein bisschen spannend zu machen, muss man aber auch, sonst kann man ja eine Totale drehen und das ist fertig. Das geht natürlich nicht, aber es war sehr statisch.
Hat's dann gedauert, nach Drehschluss da aus dieser Rolle von dem Alfred Meyer wieder rauszukommen, oder?
Naja, es war Pandemie. Und wir sind dann immer in Bussen oder mit Fahrern einzeln ins Hotel gefahren worden und saßen dann auch einzeln in unseren Zimmern. Das war auch vertraglich festgelegt, damit wir keinen Kontakt haben, außer auf dem Drehort. Und das war schon seltsam, weil man dann so ganz komisch, man konnte ja nur kurz in der Maske noch mit jemandem reden, dann hat man sich selber, also in der Maske, also in dem Make-up, dann hat man sich die Maske aufgesetzt, die FFP2, sich umgezogen, die Haare hatte man natürlich noch und ist dann mit einem Fahrer alleine ins Hotel gefahren worden. Das war komisch. Und das konnte man nicht abarbeiten. Also ich würde mal sagen, es hat auf jeden Fall dadurch länger gedauert. Und sich so überlege, was habe ich denn heute eigentlich gemacht?
Wir haben über diese Produktion in den Niederlanden gesprochen. Da ging es um einen Widerstandskämpfer, einen niederländischen Widerstandskämpfer. Sie haben einen SS-Mann gespielt und mussten bei den Dreharbeiten Partisanen erschießen. Der Film wurde auch am Privatstrand des niederländischen Könighauses gedreht. Bei einem Telefonat mit Ihrem Vater, schreiben Sie in Ihrem Buch, haben Sie zufällig erfahren, dass er dort als junger Soldat Panzerfahren gelernt hat.
Also er hat mir das so gesagt.
Wie war das für Sie, ja?
Der wurde nicht am Privatstrand gedreht, sondern ich war im Hotel daneben. Ich war in Den Haag im Hotel und habe ihn angerufen im Altenheim. Er hat mich gefragt, was machst du gerade? Ich habe gesagt, ich bin in Den Haag und ich drehe hier einen Film. Dann fragte er mich, wo bist du denn da? Ich so, keine Ahnung, hier ist so ein großes Hotel und hier neben ist so ein Park direkt am Meer. Ach, das ist der private Strand gewesen von der königlichen Familie. Da haben wir Panzerfahren gelernt. Dann habe ich gedacht, er ist verwirrt oder so. Ich sagte, nein, Papa, ich drehe hier in Den Haag einen Kriegsfilm. Ja, neben dir ist doch so ein Park. So, ja, hier ist ein großer Park, am Strand direkt, in Den Haag. Ja, der ist jetzt öffentlich. Früher war das der Park der Familie und da haben wir Panzerfahren gelernt. Der wurde requiriert und da sind wir rumgefahren. Dann dachte ich auch, das ist jetzt ja wirklich Irrsinn. Das kann ich jetzt nicht am Set erzählen, aber... Und das war ein bisschen seltsam, das dann so zu erfahren quasi. Ne? Also wenn man schon deswegen da ist, um Nazi zu spielen und dann... am nächsten Tag das auch zu tun, da muss ich dann immer an das Telefonat denken.
Später bei der Premiere des Films haben Sie auch die niederländische Königin getroffen. Auch hier hat sie ja die Scham über die Vergangenheit der Deutschen begleitet, dann schreiben Sie.
Naja, es fing schon damit an, dass ich im Kino saß und dachte mir die ganze Zeit, ist es eigentlich richtig, dass ich hier bin? Also ich bekam die Einladung, bin dann da hingefahren. Ich habe mir auch selber ein Hotel gebucht und die Fahrt bezahlt. Ich war auch in Düsseldorf, das war kein Problem, war nicht so weit weg, aber... irgendwie war das komisch, weil es ging ja um einen holländischen Helden, der gegen die Deutschen gekämpft hat. Und dann ist man eben halt da, klar, als Künstler, aber man repräsentiert ja immer das, was damals passiert ist. Aber ist egal, komm, ich dachte mir, ich bin Schauspieler, ich fahre jetzt dahin, guck mir das an. Außerdem war das ein toller Dreh. Und dann saßen wir da im Kino und ich habe irgendwie gehofft, dass mich keiner erkennt. Aber geht ja noch gar nicht, weil der Film ist ja noch gar nicht gelaufen. Und dann plötzlich kamen 3 Frauen rein und alle standen auf. Und ich dachte, die stehen auf, um zu gucken, wer da zu spät kommt. dachte ich mir, so, warum soll ich aufzustehen, wenn jemand zu spät kommt, bis mir dann einfiel, es ist die Königin, es ist die königliche Familie. So, das haben wir ja nicht mehr, schon länger, seit dem Kaiser. Und deswegen stehen wir ja auch nicht auf, wenn der Bundeskanzler kommt oder wahrscheinlich doch der Bundespräsident, jedenfalls ist, glaube ich, sogar Pflicht. Aber da war es dann eben halt so, oh Gott. Und dann kam die Königin mit Maxima und noch einer Tochter, meine ich, oder Nichte, ich habe keine Ahnung, noch einem jungen Mädchen, drei Frauen kamen rein. Und danach gab es dann Party, da wollte ich auch erst nicht hingehen, weil der Film war sehr gut. Aber er zeigte eben halt sehr spielerisch. Am Ende wurde ja dieser Widerstandskämpfer auch von den Deutschen erschossen. Das Schreckensregime. Und ich spielte einen Teil davon. Und als der Film zu Ende war, gab es so eine Stimmung wie, Gott sei Dank ist das vorbei. Und Gott sei Dank hat dieser Mann auch geholfen, es vorbeigehen zu lassen. Das hat er ja tatsächlich aktiv, weil er Geld verschoben hat an die Widerstandskämpfer. Und dann dachte ich mir so, ja, Gott sei Dank, vielleicht sollte ich jetzt aber nicht dahin gehen. Das war ganz komisch. Und dann hat mich aber ein anderer deutscher Kollege überredet, sagte dann, komm, Party ist geplant, wir gehen da noch hin. Und dann bin ich da hingegangen und da gab es Häppchen und irgendwann beugten sich Leute über den Teller mit so Telefonkabeln im Ohr, so breite Typen, die miteinander Holländisch sprachen und die ganzen Häppchen wegaßen. Und dann dachte ich mir so, naja, das ist aber jetzt ein bisschen unverschämt, hab mir noch eins gegriffen, drehte mich nach links um und dann stand da direkt die Königin und das waren ihre Leibwächter. Ich habe mich so kurz erschreckt, ich so, Eure Majestät, habe ich auf Deutsch auch gesagt. Und sie hat so, oh, ist kein Problem, auf Deutsch mit mir angefangen. Da kam der Regisseur, hat uns vorgestellt und dann haben wir ein bisschen palavert, die Königin und ich. Und das war schon sehr schön. Aber dann habe ich irgendwann auch gesagt, ich habe mitgespielt. Ja, ja, schöne Film und so. Also sie hat dann nicht gesagt, weil sie einer von diesen Deutschen sind. Einfach nur so mit mir Smalltalk gemacht. Ich habe mich natürlich trotzdem geschämt, weil ich war ja einer von den Nazis in dem Film.
Wie war das jetzt bei dem Film, den Sie gerade mit Russell Crowe abgedreht haben? Nuremberg heißt er im Englischen, der Filmtitel. Es geht um den Nürnberger Kriegsverbrecherprozess, die Nürnberger Prozesse. Sie spielen, wir haben es gesagt, Karl Dönitz. Russell Crowe spielt Hermann Göring. Erschreckend ähnlich ist er eben auch in der Rolle. Wie war das da mit der Scham für Sie?
Naja, da hat das sich ja auch gedoppelt. Also man spielt ja einen Kriegsverbrecher, der inhaftiert ist und quasi innerhalb des Gefüges des Prozesses die Schnauze zu halten hat. Dem wird gesagt, was er zu tun hat. Dann hat ja auch jemand, John Slaggerty, hat den Chef der Geheimpolizei da gespielt, der uns dann immer angeschrien hat, so, sie bekommen keine Schnürsenkel und ihnen wird das Handtuch abgenommen und keine Ahnung, also alles, womit sie sich umbringen könnten, wird konfisziert, damit keiner von ihnen das schafft. Haben sie ja trotzdem einige, aber trotzdem. Das heißt, man steht da so, ist als Deutscher in einer amerikanischen Produktion, wo man eh schon so ein bisschen denkt, na toll, dass die mich gefunden haben, also was für eine Ehre irgendwie auf eine Art, wird man aber noch angeschrien von einem Amerikaner aufgrund einer Tatsache, die wirklich so war und repräsentiert mit einem der größten Verbrecher in der Nazizeit. Er hat zwar nur 10 Jahre bekommen, aber hat ja auch 30.000 Marinesoldaten in den Tod geschickt, wenn man so will. Gut, war Krieg, aber so ist das. Ist nun mal so. Und dann denkt man sich dann schon so doppelt und dreifach irgendwie konfrontiert mit dieser Schuld zu sein. Das war so ein bisschen so das Gefühl. Natürlich waren alle nett zu einem. Wir waren ja als Kollegen da. Wir haben aber in Ungarn gedreht, in Budapest. Und in diesem Land haben wir ja auch was zu tun. Wenn ich da mit dem Fahrer nach Hause gefahren bin, der war so auch so Mitte, Ende 50, der hat mich ins Hotel gefahren, hätte ich ihn ganz gerne mal gefragt, was haben denn Ihre Großeltern so von uns erzählt? Wie waren das so für die, als wir dann irgendwie drüber gekommen sind, nachdem ja quasi die Freundschaft aufgekündigt wurde, wo es dann hieß, jetzt müssen die Deutschen mal ein bisschen was nachschieben, weil die Ungarn waren ja auf unserer Seite, in Anführungszeichen, wenn man das so sagen kann. Und dann aber am Ende die Abkehr oder dann das Weichwerden der Gefolgschaft, da waren die Deutschen immer ganz gut, nochmal einzumarschieren, nochmal kurz was zu machen und dann eben 400.000 Juden zu deportieren, die bis dahin ja in Ruhe gelassen worden waren. Das war schon auch nochmal so eine Geschichte. Man kann natürlich die Ungarn nicht auf die Pfeilkreuzer ansprechen. Das war eine Organisation, die der Nationalsozialisten sehr, sehr nah war und die auch geholfen haben bei den Deportationen. Aber über sowas spricht man dann zum Beispiel nicht, weil wir haben die größere Schuld. Von daher ist das dann kein Thema mehr. Aber an das denkt man plötzlich, wenn man dann da ist. Das ist dann sehr präsent, weil man jeden Tag wieder mit diesem Thema zu tun hat.
Wie sind Sie zu der Rolle gekommen?
Das ist ein Casting gewesen. Da hat eine Castingfrau aus Deutschland, Suse Marquardt, hat mich angerufen und gesagt, du, die suchen Karl Dönitz. Und ich habe denen gesagt, du siehst dem ähnlich, bewirb dich mal. Und das habe ich gemacht, ein Video aufgenommen und es hat geklappt. Ich habe sie auch gefragt, soll ich irgendwas spielen? Sie hat gesagt, nein, so trocken wie möglich. Die wollen nur, dass du so aussiehst.
Erschreckend auch für Sie zu sehen, dass Sie dann so ähnlich sind?
Ja, das schon. Also ich hatte dann diese Admiralsuniform an, die Paradeuniform. Und da kam eben halt die Kostümbilderin um die Ecke und hat sich total erschreckt. Nee, die Maskenbild drin war es. Die kam so, oh Gott, jetzt him. Ja, das war schon ein bisschen erschreckend.
Wie war die Zusammenarbeit mit Russell Crowe, den viele vom Gladiator kennen?
Naja, ich habe halt irgendwie hauptsächlich entweder hinter ihm gesessen oder stand neben ihm irgendwo. Er war ja quasi die Hauptrolle dort unter uns. Ja, Göring. Rami Malek war ja der ihn interviewt hat, die andere Rolle. Sein Psychologe sozusagen, um den geht's eigentlich bei dem ganzen Film, auch in dem Buch, was der geschrieben hat. Aber Göring war halt Göring und wir haben halt hinter ihm gesessen und waren halt die deutschen Nazis, die um ihn herum waren, wie es auch im Prozess so war. Und der hat sich ja halt mal umgedreht und Witze mit denen gemacht, das haben wir dann auch gemacht. Genauso wie das die Nazis in den Nürnberger Prozessen gemacht haben. Um der Welt auch zu zeigen, wir sind locker, wir sind cool, ihr könnt uns gar nichts. Das war ja so ein bisschen die Haltung. Sonnenbrille aufgehabt wegen der Lichter, die überall waren, die waren damals noch so grell, weil man das erste Mal gefilmt hat. Das war der erste Prozess, der richtig professionell gefilmt wurde. Deswegen waren diese Lampen überall und deswegen durften die auch Sonnenbrillen tragen. Und klar, dann sitzt man so da und dann dreht er sich um und sagt dann irgendwie zu einem auf Englisch, ich mache jetzt ein paar Witze, ihr müsst mitlachen. Also als Regieanweisung, ahaha, dann haben wir so, ahaha. Das war schon sehr lustig. Und dann gab es auch Situationen, wo wir tatsächlich mal in den Drehpausen uns Witze erzählt haben, einfach so. Oder er dann gefragt hat, wie seid ihr so drauf, was macht ihr sonst so? Hat sich auch manchmal über die deutsche Sprache bei uns versichert.
Er hat Deutsch gelernt.
Er hat Deutsch gelernt, ja. Und dann immer wieder gefragt, ist das richtig? Wir mussten ihn auch immer wieder so ein bisschen verbessern, weil es ist schon von der Phonetik her ein bisschen was anderes. Das harte Z und S zum Beispiel, Zauberer, kann man Zauberer, Zauberzt, hat er immer geübt heimlich. Er ist ein wahnsinnig netter Kerl, also ist ein richtig toller Kollege. Alle, also das ganze Team, die ganzen Amerikaner, der Regisseur auch, die waren total toll. Also da war auch überhaupt nicht, man wurde jetzt nicht schlecht behandelt, nur weil man da als Nazi spielte, sondern wir wurden wirklich wie Freunde behandelt. Also das war toll.
Und so eine Hollywood-Produktion ist wahrscheinlich nochmal eine andere Nummer.
Als ja, 350 Komparsen, alle perfekt frisiert und geschminkt. 4 Kameras, die fast dauernd am Werk waren, also im großen Raum, damit man auch alles von allen Seiten nochmal aufnahm. Dann haben Michael Shannon, der den amerikanischen Staatsanwalt spielte, der diese Prozesse quasi geleitet hat. Und Russell Crowe hatten so eine 25-Minuten-Szene, wo die 25 Minuten lang im Dialog waren. Das haben wir dann 6-mal gedreht an dem Tag. Da gab es auch Applaus hinterher, also es war wahnsinnig professionell. Das macht dann schon großen Spaß, denen zuzugucken.
Haben Sie Ihre Rollen als Nazis auch geprägt und wenn ja, wie, die Sie gespielt haben?
Nein, geprägt nicht. Also mir hat das quasi ein bisschen geholfen, nochmal dieses Buch anzupacken. Das hatte ich schon vorher mal vor und habe mir so gedacht, so nee, das interessiert keinen. Ich finde auch nichts, wo ich speziell von mir aus anbinden kann. Bis dann eben halt ich im Gespräch auch mit dem Verlag dann doch gemerkt habe, naja, es gibt schon ein bisschen was von der Biografie, wo ich gucken kann und eben halt dieser Job, den ich habe, der manchmal doch absurd sein kann. Also wie in dem Fall, dass die Geschichte mir dann da quasi in der Arbeit begegnet. Im Theater war das ja auch so öfter. Und das war schon nochmal ein Anlass, darüber so zu reden. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich kann jetzt nur noch Nazi spielen oder ich kann keinen mehr spielen, das ist Quatsch. Also ich nehme da alles, was mir angeboten wird. Ich würde das auch nach wie vor machen. Wenn das Drehbuch nicht zu blöd ist, würde ich auf jeden Fall so eine Rolle wieder annehmen. Was ich nur nicht machen würde, ist tatsächlich Hitler spielen. Es sei denn, man hat eine gute Idee. Das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Das kann einem auch große Schwierigkeiten einbringen.
Warum? Weil man so ein Bild von ihm klar vor Augen, im Kopf und ja auch die Stimme im Ohr hat?
Oder? Ja, fragen Sie die Leute, die Bevölkerung. Fragen Sie die mal, wie hat Hitler geredet, wie sah er aus? Da kommt sofort eine Antwort. Bei Himmler, Göring und den anderen ist es schon schwieriger, oder Goebbels. Manche wissen das noch, aber die meisten wissen das nicht. Das ist irgendwie abstrakter. Aber Hitler kennt jeder. Hitler ist wie Hamlet. Hamlet weiß auch jeder, wie das gespielt werden muss und wie das inszeniert werden muss. Jeder kennt es. Es hat eine ganz starke öffentliche Präsenz und deswegen ist es sehr schwer, nicht, da eine Identifikation oder die Rolle so zu gestalten. Da muss man schon eine Idee haben. So Roberto Benigni oder Charlie Chaplin, da muss man irgendwie weit von weggehen. Ich meine, Bruno Ganz hat das hervorragend gemacht. Er hat ihn sehr, sehr, sehr gut imitiert. Also ich war begeistert von der Imitation, aber ich glaube nicht, dass es eine Imitation sein sollte. Aber das ist eine andere Art, Filme zu drehen. Also der Untergang wird ja oft von Kollegen auch verschmäht und verrissen und so. Aber die Amerikaner fanden den gut und in gewisser Weise war der amerikanisch gedreht. Das muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, diese Art. Also die spielen ja ganz gerne auch, die Amerikaner, so Sachen wirklich eins zu eins nach. die es gab.
Aber nervt es als deutscher Schauspieler, dass man dann häufig eben bei solchen internationalen Produktionen als Nazi besetzt wird? Oder wie Sie vorhin auch gesagt haben, nur einen Preis, einen Oscar oder einen anderen Preis, einen internationalen gewinnen kann, wenn es eben um so ein deutsches Thema geht oder das Thema der Nazis und des Dritten Reiches?
Na, es ist ja nicht nur ein Oscar. Also Sandra Hüller hat ja bestimmt auch die Nominierung auch für was anderes bekommen. Zum Beispiel also für den französischen Film. Es war halt auch ein Teil Nazi dabei, der andere Film. Aber es ist halt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die denken. Ich würde das gerne wissen, was kulturell das Ausland über uns denkt. Also ich habe es ja gesagt bekommen in meiner Adoleszenz mehr oder weniger, was die über uns gedacht haben. Das hat mich auch veranlasst, darüber nachzudenken. Die Vorurteile, die die hatten. Das war mal anders. Vor dem Krieg war das anders. Da gab es auch im Schauspielbereich oder in dem, als der Film entstand, gut, da hatten wir auch noch jüdische Regisseure und Drehbuchautoren, die wir dann ja leider auch entweder verscheucht oder umgebracht haben. Aber da war was anderes noch da. Das hatte einen anderen Glamour, das hatte eine andere Weite, das hatte eine andere Innovation. Und das haben wir selber durch den Krieg alles kaputt gemacht.
Aber wie Sie sagen, man wird häufig auch im Ausland auf die Musik aus Deutschland angesprochen. Die Philosophen, die großen Denker, die großen Literaten, sei es Mann oder Goethe. Also nicht nur die Nazis, oder?
Nee, das stimmt schon. Das macht mich auch stolz. Deswegen überlege ich ja auch, ob ich darauf wieder mehr stolz sein kann oder sein sollte. Das ist halt auch wichtig für Selbstbewusstsein. Das müssen wir ja auch entwickeln, aber eben halt nicht ohne die Geschichte zu vergessen. Leider sind wir gezwungen in der jetzigen Zeit. Das wurde in der Paulskirche bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels ja auch nochmal gesagt. Von dem Preisträger, diesem Historiker, der sich auch mit dem Ostkriegen sehr gut auskennt. Und er hat gesagt, wir müssen jetzt lernen, als Europa klarzukommen. Wir können uns nicht mehr auf die USA verlassen. Das heißt, dass wir Deutsche auch für uns ein Selbstbewusstsein entwickeln können. Aber das bringt eben halt nichts, wenn wir die Grenze nach Holland zumachen und wieder Zoll auf holländischen Kaffee erheben. Sondern wir müssen in Europa als Europäer stark werden. Und da müssen wir neues Selbstbewusstsein entwickeln. Das geht auch nur, wenn man auf eine positive Art auf seine Kultur zurückschaut.
Bevor Sie Schauspieler wurden, Herr Jordan, haben Sie nach Ihrem Abitur 1986 erst einmal 6 Semester Medizin in Essen studiert. Sie wollten eigentlich Unfallchirurg werden.
Ja, das ist richtig. Mein Vater war ja Krankenpfleger und ich wollte einen Beruf, der keine Fragen aufwirft. Und da dachte ich mir, werde ich vielleicht Arzt. Und das wird toll. Und weil ich so ein großer Fan von MASH war, dieser Fernsehserie, dachte ich mir, das ist gut, dann werde ich so Unfallchirurg, dann rase ich dahin, pack den ein, versorge ihn, dann wird er weggeschickt und dann keine Gespräche mit den Verwandten, keine Anamnese, kein Büroquatsch, sondern einfach nur rein in RTW und weg ist er. So habe ich mir das vorgestellt, so eine Art Heldentum. Aber das lief ja dann anders, weil einer von meinen ehemaligen Mitschülern aus dem Gymnasium, der in der Theater AG war, plötzlich an der Schauspielschule angenommen worden war. Und es hat mich so gefuchst, dass ich dann selber nochmal die Prüfung gemacht habe. Und da hatte ich schon das Physikum. Und dann habe ich eben halt an der Schauspielschule, wurde ich angenommen. Und dann habe ich das gewechselt quasi.
Sie haben, ja, in der Theater AG ist erstmal an Ihrer Schule auf der Bühne gestanden?
Ja, so vor mich hingemacht. Ich fand das ganz lustig. Aber mir wurde dann öfter auch mal, die doch eher viel rauchenden, depressiv aussehenden, bleichen Kollegen von mir, die viel Camus und sowas lesen, die wurden dann immer eher genommen an der Schauspielschule beziehungsweise empfohlen von unseren Lehrern als ich. Ich war viel zu lustig und deswegen dachte ich auch, Schauspieler kann ich nicht werden.
Aber dann waren Sie angefixt, haben sich beworben in Hamburg und wurden wirklich genommen.
Genau.
Dafür haben Sie aber Ihr Medizinstudium an den Nagel gehängt. Wie fanden das Ihre Eltern? Haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen? Oder?
Ja. Das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Meine Mutter Hausfrau, mein Vater Krankenpfleger. Meine Schwester zu dem Zeitpunkt auch nicht berufstätig. Da haben sie sich schon wirklich Sorgen gemacht darum, dass der Junge jetzt auf der Straße landet und so. Und mit Recht. Ich meine, ich habe ja auch gut, mir geht's gut, ich habe Glück gehabt. Also ich bin privilegiert, ich bin nicht repräsentativ. Es gibt ja Tausende, denen es schlecht geht. Ich würde nicht sagen, dass es mir schlecht geht. Ich habe lange Theater gespielt und Theaterspielen heißt immer wenig Geld auskommen, mit viel Motivation in die Sache rangehen. Fragen Sie die Kollegen mal. Also das ist nicht einfach und da muss man irgendwie halt schon überleben lernen.
Weil Sie sagen, Sie haben sogar das Physikum, kann man sagen, so ja, das Grundstudium im Medizinstudium, den Theorieteil haben Sie in der Tasche. Hat das später auch nochmal geholfen? Sie haben bei Tom Tykwer in The International Man Arzt gespielt.
Ja. Das ist ein Thriller. Ein Drehtag mit meinem ersten Hollywood-Star mit Clive Owen, der auch sehr nett war. Ja, das hilft manchmal, um die Begriffe besser aussprechen zu können. Also so eine Arztrolle kann ich jetzt ganz gut, weil ich dann sofort weiß, wie das betont werden muss und so.
Wäre das aber auch was für Sie? Oder?
Ja, kommt drauf an. Also auch jederzeit kriege ich hin.
Haben Sie heute noch auch was drauf, außer den Begriffen, die Sie richtig aussprechen können aus der Zeit das Medizinstudium?
Naja, es gibt ja immer so ganz einfache Handlungsweisen im Notfall. Wenn jemand umkippt, da muss man eben mal gucken, was ist mit dem. Und wenn er bewusstlos ist, dann wissen Sie, Schlaganfall, Herzinfarkt, also irgendwas, was tatsächlich einen sofort umsäbelt, dann muss man da gucken, ABC, also ist da noch irgendwie Pulsatmung. Und wenn nicht, dann eben mal die Maßnahmen. Wenn er zuckt und sich bewegt und nicht ansprechbar ist, kann es ein epileptischer Anfall sein. Wenn er ansprechbar ist und pfeift, dann muss man ihn fragen, haben Sie Asthma? Dann sagen die meistens ja und dann weiß man, okay, das ist das. Oder wenn er sich ans Herz greift und hin und her fliegt, dann fragt man ihn, haben Sie Angina pectoris? Wenn er sagt ja, fragt man ihn, wo ist das Spray? Liegt meistens in der Tasche irgendwo in der Nähe. Das sind so die Sachen, die man sofort erstmal so hat. Hat er natürlich eine Beil im Kopf oder ein Loch in der Brust, dann weiß man, wo das herkommt. Wenn man das, also so kann man schon vorgehen. Riecht er nach Alkohol, solche Sachen, die kann aber jeder erkennen. Also das ist im Medizinstudium nicht, das ist so Grundwissen eigentlich eines jeden Menschen.
Aber sie interessiert sich noch dafür, hört man
total, raus. Ja. Ich lese immer die Berichte, wenn ich Spiegel, Stern, keine Ahnung, illustrierte Zeitung und da wird was Neues gefunden oder ein mRNA oder keine Ahnung was, ein Impfstoff, dann bin ich immer dabei und lese das.
Sie haben schon gesagt, auf der Schule, da waren eher so ja die Blassen, die mit den guten Rollen in der Theater-AG besetzt wurden, wobei Ihre Lehrerin, Frau Schmitz, hatte ja offenbar einen Narren an ihn gefressen gehabt und hat sie auch für viele Rollen besetzt. Sie waren aber ein guter Schüler. Sie haben das zweitbeste Abitur ihres Jahrgangs gemacht.
Woher wissen Sie das? Habe ich das gesagt irgendwo?
Das haben Sie mal erzählt, ja.
Oh, Hilfe.
Und,
stimmt.
Stimmt. Dabei haben Ihnen Ihre Lehrer das erstmal nicht zugetraut und Sie auf die Realschule geschickt. Aber irgendwie haben Sie gesagt, Mensch, den zeig ich's oder was hat Sie angetrieben?
Ja, das ist eine ganz komische Form von Ehrgeiz gewesen. Ich wollte einfach der Klassenbeste sein. Ich habe es nicht ausgehalten, wenn das nicht eine Eins war. Klingt unsympathisch, ist auch so, aber ich habe mir gedacht, okay, ich will Medizin studieren, ich muss also ein gutes Abi haben.
Also ein Streber, ein bisschen.
Ja, aber es war eine Battle. Ich kann es schlecht erklären. Ich hatte dann einen anderen Freund von mir, der ist auch noch jetzt noch mein Freund Thomas Kopetsch, der hatte das drittbeste Abitur bei uns. Der hatte halt Mathe-Leistungskurs und Mathe habe ich nicht kapiert, also habe ich Mathe dann nach der 12 abgewählt, was möglich war. Und ich hatte auch nur eine 2+, weil ich den Beweis nicht lösen konnte. Weil letztlich verstanden, was man ja eigentlich braucht, um den Beweis am Ende zu lösen, um eine 1 zu kriegen, habe ich das nicht. Ich habe nur durch ein System die Zahlen in den Aufgaben ausgewechselt. Das, wie die Aufgabe funktioniert, auswendig gelernt, die Zahlen ausgetauscht und die Aufgabe somit gelöst. Auch gut, auch intelligent, glaube ich, aber nicht genug, um Mathe zu kapieren. An den eigentlichen Kern bin ich nie rangeraten. Das ärgert mich bis heute.
Ihr Motto soll auch gewesen sein zu der Zeit, wie Sie sagen, ja, life is a battle. Wo kam diese Lust an Leistung irgendwie her als Teenager?
Ich weiß nicht, ich bin ja auch damals Marathon gelaufen und jeden Tag irgendwie 22 Kilometer durch die Gegend. War aber auch 10 Kilo leichter als jetzt. Und
sind heute noch dünn.
Ja, aber es war noch dünner. Es war Idealgewicht fürs Laufen. Es konnte auch nicht so weitergehen. Irgendwann hatte ich richtig Rückenschmerzen, die Füße waren kaputt und so. Das war, ich weiß es nicht, es war so ein Wahn, Leistung zu bringen. So ein Wahn, immer der Erste zu sein. Ich war sehr kompetitiv. Aber seitdem ich das eingestellt habe, gehen mir andere, die kompetitiv sind, wahnsinnig auf die Nerven.
Also heute brauchen Sie das nicht mehr?
Nein. Neulich hat auch einer zu mir gesagt, ich werde jetzt 50, muss mal was Tolles machen, lass es doch mal, hast du nicht Lust mit mir? Irgendwie. Und ich bin ja schon über die 50, aber ich wollte es ihm nicht sagen. Wenn ich 50 werde, dann können wir doch mal irgendwie so Todeszone, Basecamp, Himalaya, Mount Everest, da würde ich gerne, hast du nicht Lust so mit mir dahin? Und dann habe ich zu ihm gesagt, du bist 50, du bist in der Todeszone. Also das reicht doch. Ich habe kleine Kinder, ich muss die in die Schule, ich muss andere Eltern aushalten, Elternabende, ich muss für den Tag der offenen Tür Kuchen backen. Das ist alles Todesgefahr. Mein Leben ist ein Basecamp.
Ich wollte gerade sagen, das kann auch eine Herausforderung sein.
Das ist eine Herausforderung. Wenn sich alle Lehrer, alle Eltern anschwärzen, die ich kenne, schöne Grüße übrigens, sondern... Aber es gibt natürlich immer welche, wo man auch so denkt, mit denen muss ich jetzt zusammen, obwohl ich die eigentlich nicht mag. Ne? Klar ist das eine Herausforderung, so denken die über mich auch.
Also heute Kuchen backen für das Schulfest und spazieren gehen statt Marathon laufen oder laufen Sie?
Nee, dreimal die Woche 10 mache ich noch.
Oh, immerhin.
Also gerade habe ich mir einen Adduktor gerissen oder was das war, nicht schlimm, aber so merkt, dass es irgendwas Größeres, da muss ich wieder ein paar Wochen aussetzen, bis das zusammengewachsen ist, weil der Körper länger braucht für die Regeneration, das ist so einfach. Aber ich mache es dann immer noch, ja.
Also.
Aber es ist sinnlos, ich sage es Ihnen gleich. Also ich werde statistisch 5 Jahre länger leben, als jeder in meinem Alter, der nicht gelaufen ist. Ja, das hat man so festgestellt. Aber die 5 Jahre war ich auch unterwegs.
In der Todeszone, heute.
Genau.
Man sagt über Ihr Spiel als Schauspieler, Herr Jordan, dass Sie ein Meister vornehmer Zurückhaltung sind und den Menschen trotzdem in Erinnerung bleiben. Wie schaffen Sie das?
Ja, es gibt so einen Spruch von Michael Caine, der sagt, oder hat mal gesagt, ein Gentleman ist jemand, der hervorragend Akkordeon spielen kann, es aber nicht tut. Das hat irgendwas damit zu tun. Aber das ist eher eine Beklemmung bei mir. Ich kann das nicht. Ich kann einfach nicht so ans Set kommen und gleich so rumbrüllen. Was ist denn los hier? Das schaffe ich nicht. Das ist mir peinlich.
Also sich nicht so wichtig nehmen selbst?
Ja, doch. Also das möchte ich ja schon gerne. Ich bin ja auch eitel. Ich bin ja auch Schauspieler. Also ich bin ja niemand, der Angst hat vor vielen Menschen in großen Räumen. Sonst würde ich den Job nicht machen. Aber ich finde, dass man irgendwie schon froh sein kann, dass man für das, was man da tut, Geld verdienen darf. Dann sollte man nicht so laut auftreten. Das ist auch sowas von Michael Caine. Der hatte mal einen japanischen Kollegen, als Michael Caine einen Affen machte, also so rumschrie, so nennt man das dann, den Affenkriegen, und Sachen durch die Gegend warf am Set, war wahrscheinlich auch betrunken, hybrid, sehr reich und alles lief gut. Und so, dann hat der Japaner zu ihm gesagt, Michael, kommst du mal? Dann sind die um die Ecke gegangen und hat zu ihm gesagt, weißt du, bei uns sagt man in Japan, wenn man sich zum Affen macht, dann sieht man auch wie einer aus. Und das ist irgendwie der Punkt, der mir immer wieder begegnet. Und ich habe ein bisschen davor Schiss, dass das mal so aussieht. Deswegen, ich fange auch beim Drehen immer unten an. Ich komme vom Theater, man ist oft zu laut, zu groß, macht zu viel Gesten, haut auf den Tisch. Man muss tatsächlich so wenig anbieten, wie es geht. Das sieht man auch in Filmen, dass gerne mal Overacting genommen wird, ist aber nie gut. Mhm. Und da haben die Filmleute wirklich recht. Die Kamera macht das, die Musik macht das. Guck ein bisschen, dass es kleiner ist, dass wirklich der Gedanke klar ist. Und deswegen setzt man immer unten an und fängt ruhig an und wenig. Und wenn er dann mehr haben will, der Regisseur, kann das ja sagen.
Dann steigert man sich. Aber liegt es sich zurücknehmen auch an Ihren Wurzeln im Ruhrpott ein bisschen?
Ja, das kann sein. Es geht nicht ums Zurücknehmen. Es geht darum, dass man eine gewisse Meinung davon hat, was reicht. Das muss reichen. So ungefähr. Wie nochmal? War doch einmal gut. So ungefähr. Das ist das, wie wir so ein bisschen denken.
Sie sind angeblich auch ein ungeduldiger Mensch. Jetzt ist es ja, gerade wenn man als Regisseur oder Schauspieler arbeitet, muss man ja auch unheimlich viel warten, ne? Viel aushalten. Sie haben schon ein paar Mal gesagt, da wird das 6-mal gespielt und nochmal. Oder der Regisseur sagt, komm, nochmal, bieten wir was an. Wie ist das, wenn man ein ungeduldiger Mensch ist? Nicht unheimlich schwer?
Naja, beim Drehen ist es ja so, dass ich weiß, dass ich für den ganzen Tag bezahlt werde. Das beruhigt mich schon mal. Das beruhigt meine Ungeduld. Trotzdem denke ich immer, wenn ich dann so 2 Stunden im Trailer sitze und warte, eigentlich verplempere ich hier gerade meine Zeit. Man kann dann so Instagram gucken oder sich lustige Hundevideos ansehen, aber ich glaube, das ist auch verplemperte Zeit. Aber ich habe jetzt ja ein schönes Hobby. Ich schreibe seit 10 Jahren Theaterstücke. Da gibt es auch immer noch eins, was fertig gemacht werden muss. Jetzt ist dieses Buch gekommen und wer weiß, vielleicht kommt ja noch eins. Jedenfalls schreibe ich meine Gedanken jetzt auf. Wenn ich einen habe, schreibe ich ihn auf, weil hier habe ich auch Gedanken aufgeschrieben, die tatsächlich zu einem Buch geworden sind. Und wer weiß, was mit dem nächsten passiert. Und deswegen hilft mir das jetzt. Das geht immer darum, dass ich gucke auch selten im Zug Filme. Manche gucken ja Filme.
Gucken gerne aus dem Fenster.
Aus dem Fenster ist gut.
Oder ja, das, Leute.
Ja, das entweder aus dem Fenster gucken, mir Gedanken machen oder tatsächlich irgendwas selber produzieren. Mhm. Wenn auch jemand zu mir sagt, komm, lass uns ins Kino gehen, da läuft ein total toller Film. Dann denke ich immer, ja, aber ich bin ja nicht drin. Was soll ich denn da? Und dann sehe ich, auch wenn ich einen guten deutschen Film sehe, natürlich gucke ich mir an, wegen der Kollegen, wegen der Produzenten, wegen der Regisseure, die ich vielleicht kenne, die ich dann anrufen kann und so. Aber meistens denke ich, schade, dass ich nicht dabei bin. Und dann kann ich es auch nicht richtig genießen, ganz
also
ehrlich.
Also ärgert man sich.
Ärgert man sich, natürlich. Das hätte ich auch gerne gemacht. Oh. Gebe ich auch offen zu, ist halt immer so. Mhm. Dann sagt ja auch bei den Kollegen, man sich für sie freut, ja, ich habe den und den Film gedreht, das freut mich für dich, das stimmt ja alles nicht. Dann denkt man, warum habe ich das nicht gemacht? Ist bei uns so.
Bei welcher Rolle haben Sie das zuletzt gedacht? Gedacht, ach Mensch, die hätte ich auch gut gespielt.
Das denke ich bei jeder, das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ja, bei Marvel denke ich immer, das wäre schwierig. Ich wüsste nicht, welches hautenge Kostüm ich da hätte, um welche Superkräfte zu haben. Die würden mich nicht nehmen, auch nicht als Deutscher. Ich sag ja, ich würde sonst vorschlagen, Crowdman. Falls das jemand hört, der fliegt durch die Luft, hat so ein K auf der Brust, so eine blonde Perücke natürlich und bewirft immer so mit Sauerkraut die Leute, die daraufhin so sich nicht mehr bewegen können. Das wäre mal eine Idee oder irgendwas in der Richtung.
Klingt nach einer Superkraft, die noch gefehlt hat. Aber können Sie sich, wenn Sie sich dann selbst sehen, gut sehen in den Filmen?
Nein, keiner kann sich gut sehen. Schon bei Fotos denkt man, das ist Blödsinn, wie ich da aussehe. Das ist aber immer so, das ist dieser Spiegeleffekt. Das können wenig Schauspieler. Ein paar können das, dann stimmt aber auch was nicht. Also wenn die immer Fotos von sich rumtragen, dann ist was nicht in Ordnung. Nee, weil man eine andere Vorstellung von sich hat. Man hat eine glattere Haut, man hat mehr Haare, man sieht besser aus insgesamt, hat größere Augen. größere Zähne und dann sieht man sich und denkt so, du siehst so blöd aus. Das ist ganz normal bei Schauspielern.
Ich glaube, das geht nicht nur Schauspielern so. Vor Ihren Erfolgen beim Fernsehen und Film haben Sie viele Jahre ja als festes Ensemblemitglied unter anderem in Bochum und in Hamburg Theater gespielt. In Hamburg am Thalia Theater waren Sie bis 2009 auch der Publikumsliebling, standen fast jeden Abend mit einer anderen Rolle auf der Bühne. Was verlangt einem das ab und ja, wie behält man da auch den Überblick und kommt mit den Texten nicht durcheinander?
Ja, das ist ja alles gekoppelt an Möbel und Abläufe und Inszenierungen. Mit den Texten kommt man da nicht durcheinander. Die holt man auch vorher nochmal hoch, dann geht man auf die Bühne und dann geht das schon. Also da bin ich nie durcheinander geraten, was mit den Texten der Fall war. Ich war halt fit, ne? Man jeden Abend da rausgeht und das so runterzieht, dann bleibt man fit und man merkt das, wenn man das lange nicht gemacht hat, wenn man nur dreht oder wie ich eben auch mal am Schreibtisch sitzt und schreibt, dass man das verliert. Das ist wie Fahrradfahren. Das verlernt man nie ganz, aber man kommt oft aus der Puste, also spielerisch.
Also braucht Training dann auch.
Ja, weil man diese Einteilung, da verliert man nicht ganz, aber diese Einteilung der Kraft, die man über so einen 4-Stunden-Abend früher hatte, das wüsste ich gar nicht mehr, ob ich das noch kann. Da müsste ich mal ein bisschen üben noch.
Können Sie sich dann auch oder konnten Sie sich schon immer leicht andere Dinge dann auch merken, von Vokabeln bis was weiß ich auch immer?
Nee, das ist eine reine Fleißarbeit. Ich habe kein fotografisches Gedächtnis. Ich bin sehr fleißig. Auch ich war sehr gut in der Schule, aber nicht, weil ich so klug war, sondern weil ich so fleißig war. Und Vokabeln muss man lernen. Wenn man eine Sprache gut lernen will, muss man Vokabeln, muss man bimsen. Das kann man nicht mit Talent lösen. Dann erzählt man halt irgendwas. Oder man ist halt im Land und lernt die Sprache. Wenn man die aber wirklich von Grund auf lernen muss in Deutschland, dann muss man Vokabeln lernen.
Ab Ende der 90er haben Sie dann auch immer wieder kleine Rollen im Fernsehen übernommen und auch beim Film, großem Fernsehpublikum, wurden Sie dann ab 2008 mit der Hauptrolle des Chefermittlers Uwe Kuhnaus in dem Hamburger Tatort bekannt. Bei der Anfrage vom Tatort sagt man nicht ab oder was hat Sie an der Arbeit vor der Kamera auch interessiert und gereizt?
Es gab einige Dinge, wo ich immer im Theater dachte, das mache ich bestimmt nie, das fand ich irgendwie nicht gut oder das hatte irgendwas Anrüchiges. Dazu gehörte der Tatort und aber auch der Jedermann. Da habe ich ja mitgespielt in Salzburg, ja, bei den Festspielen. Das war reine Geldsache, das hatte mit Kunst nichts zu tun. Warum tun die das alle? Wenn sie dann das Angebot bekommen, dann überlegen sie kurz. Erstmal ist es gut bezahlt und außerdem hatte ich ja Lust dazu, weil ich es noch nicht gemacht hatte. Das fehlte mir als Erfahrung. Der Tatort genauso. Was ist, wenn ich dann Tatortkommissar bin? Wie reagieren die Leute dann auf mich? Ich meine, ich war es nicht lang genug, um tatsächlich so sich festzuhängen im Gedächtnis. Nur 3 Jahre. Aber es hatte ganz schön Impact. Also man hat diese heilige Kuh dann in Deutschland und die Leute reagieren anders auf einen. Auf der einen Seite hat mir das was gebracht an Popularität, aber andere Castings, die dann so kamen, wurden gar nicht erst weitergeleitet oder beziehungsweise von vornherein abgesagt, weil es dann hieß, der Tatortkommissar, den kennt man als den Kommissar, den können wir jetzt nicht mehr besetzen für die und die Sache.
Festgelegt dann.
Ja, und das fand ich dann schon, als ich das erfahren habe, schon ganz schön schade.
Und wenn Sie sagen, das hat einen anderen Impact, also man wird mehr erkannt?
Oder? Ja, definitiv. Da schalten so viele Leute ein, da wird man schon erkannt.
Zuletzt haben Sie viele gesehen, Achtsam Morden, Netflix-Serie, sehr erfolgreich, jetzt auch ausgezeichnet worden, wo Sie einen Achtsamkeitscoach spielen. Haben Sie da auch noch was mitgenommen, wenn man eher ungeduldig ist von dieser Achtsamkeit?
Also ganz ehrlich, ich habe an das Zeug nicht geglaubt. Wenn man sich das durchliest, wenn man diese Rolle lernt, denkt man auch, das ist doch nur Quatsch, das ist doch Scharlatanerie, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Aber ich bin sehr oft von Leuten angesprochen worden auf der Straße, die hinter mir hergelaufen sind. Sie sind doch der Achtsamkeitstrainer. Sie machen das ganz toll. Und ich habe mir das jetzt auch alles zu Herzen genommen. Und ich muss wirklich sagen, es hilft. Dann sage ich nicht, das ist doch Unsinn. Sondern ich sage dann, das freut mich. Mensch, toll. Ja dann, viel Glück noch. Und wundere mich, wie sowas wie Atmen Sie bewusst einfach für die Leute so eine Rolle spielt. Mich hat in Hamburg jemand angesprochen, ich bin aus der S-Bahn gestiegen, der kam auch auf mich zu, Sie sind doch der Typ aus Achtsam Morden, wären Sie bereit, in meiner Firma ein Wochenendseminar zu geben? Und da habe ich gesagt, nein, das ist nur eine Rolle. Das kann ich nicht, ich habe auch die Texte nicht. Ja, denken Sie sich selber welche aus, ist vollkommen egal. Die kennen Sie aus dem Fernsehen, kommen Sie in dieser Rolle, sagen Sie irgendwas, die machen das, ich gebe Ihnen ein paar tausend Euro. Der war eiskalt. Einfach ein Geschäftsmann aus der Umgebung von Hamburg. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, aber das wäre doch, also gelogen, es ist doch irgendwie, das ist doch egal, das mache ich doch auch, sagte er. Das war richtig Business Talk. Ich habe es natürlich nicht gemacht, weil ich habe auch gesagt, das kann ich nicht machen, das ist ja gesetzlich, also es ist festgelegt, ich kann das nicht bringen. Dann meldet sich die Fernseher und so weiter. Netflix, die sind da sehr streng. Das hätte ja keiner gemerkt wahrscheinlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber trotzdem. Ich habe mich auch nicht getraut und wollte das auch nicht machen und so. Aber das war schon erstaunlich, wie der so stark darauf reagiert hat, dass er sagte, ist doch vollkommen egal, wenn es fake ist, hauptsache es funktioniert.
Wahnsinn.
Aber die Texte sind kein Fake. Mhm. Die sind ja richtig astrein recherchiert. Das ist echte Achtsamkeit. Und tatsächlich ist der Effekt ja, dass man freiwillig sich mit jemandem in Interaktion begibt und sich zwingt, mal runterzukommen. Zwingt, mit dem gemeinsam zu atmen und die Sachen zu tun, die der macht. Und das ist der Hauptpunkt, diese Überwindung, diese Entscheidung zu treffen. Und das funktioniert tatsächlich.
Haben Sie es auch probiert, mal ausprobiert?
Nein, ich komme nicht dazu. Es sei denn, ich räume die Spülmaschine aus und die Kinder wollen, dass ich jetzt dies und das tue. Dann sage ich, nein, Papa macht gerade fokussiert erstmal die Spülmaschine leer. Und danach fokussiere ich mich auf das andere. Das geht schon.
Kann ja auch ein gutes Achtsamkeitstraining sein. Fokussiert und achtsam die Spülmaschine ausräumen.
Genau.
Sie haben viel zu tun. Sagen Sie, unter anderem sind Sie gerade auch dabei, ja, wieder zu drehen für Babylon Berlin. Seit 2019 wurden Sie für Babylon Berlin verpflichtet, wo Sie einen Journalisten spielen. Aktuell finden die Dreharbeiten wieder statt für die 5. Staffel.
Ja, die 5. und letzte, wurde ja schon gesagt. Und ich glaube, das ist auch so.
Schade als Zuschauer.
Ja, ich finde es auch schade. Ich fand das toll. Das ist halt auch ein Ding, was so richtig knallt mit Tanzen und Kostümen. Und da ist richtig viel los und Action. Ja, die Zuschauer finden es auch schade, habe ich schon von mehreren Seiten gehört, aber ist nun mal so. Das drehen wir jetzt zu Ende quasi, bis Ende November und dann ist vorbei.
Nehmen Sie uns mal mit an das Set oder wie ist es auch, ja, in diese Welt der 20er Jahre, der goldenen 20er einzulaufen?
Also ganz toll ist es tatsächlich, man ist sowieso toll, auch bei Zweier-Szenen, aber ganz toll ist es halt, wenn viel los ist, ne, ein Tanzmarathon wie letztes Mal oder irgendwie halt diese Mokka-Efti oder diese ganzen Cafés, Kabarett, Maxim, keine Ahnung, weil das sind dann irgendwie halt 50 oder 70 Komparsen, die alle mit Herzblut dabei sind. Also ich habe bei meiner Maske in der Komparserie eine Frau getroffen, die hat mich begrüßt, die hat sich vorgestellt, guten Tag, ich mache hier mit und vielleicht sehen wir uns ja mal, ich finde ihre Rolle ganz toll, lalala, hatte Haare bis zur Hüfte. 2 Stunden später traf ich sie in der Kantine, hatte sie einen Pagenkopf. Na, sind Sie das von vorhin so? Ja, ich habe mir die Haare abgeschnitten. Also was? Sie hatten doch bis zu, ja, aber es macht so einen Spaß, hier mitzumachen und für die 5 Tage dachte ich, lohnt sich das. Da zeigt man, also das zeigt einfach, was die Leute, was stand ja auch hervorragend, sie wollte es sowieso haben, aber was sie so dann machen wollen. Ich kann mich noch erinnern, wo wir eine Party gedreht haben, wo ich bei meinem Freund Christian Friedel, der ja auch in der Serie quasi mein Geliebter ist, auf eine Art, wir sind zusammen, mein Freund ist, da waren so queere Leute eingeladen und ich dachte mir, die sind alle verkleidet. Auf eine Art. Und dann meinte der Regisseur, unterhalte ich mal mit denen, damit das ein bisschen wie eine Unterhaltung aussieht. Bin ich so hingedreht, okay Leute, wir müssen uns unterhalten, wo kommt denn ihr her, was macht ihr so? Und dann waren die in der Szene sehr aktiv, als alles Mögliche. Und haben mich über das Berliner Clubleben aufgeklärt, was ich eigentlich wissen müsste. Aber als alte Hete habe ich da keine Ahnung von gehabt. Und die hatten alle keine Augenbrauen oder waren irgendwie, der Kopf war rasiert. Ich habe keine Ahnung, die waren total exzentrisch. Und das hatten die gar nicht gemacht für die Statisterie. Das hatten die sowieso, privat.
Die
wurden
so
gecastet, die sehen immer so aus. Und die machen das auch alles immer. Und die haben mir Geschichten erzählt. Also da kam der Regisseur irgendwann auch, ihr könnt jetzt aufhören, euch zu unterhalten. Wir hören auf zu drehen. Ich so, nee, mir ist gerade total interessant. Entschuldige, ich kann jetzt nicht aufhören. Und ich fand das total interessant, was in meiner Stadt alles abgeht, von dem ich gar nichts wusste. Und das ist eine total tolle Gesellschaft. Und die Tänzer sind meistens dann von irgendwelchen Tanzschulen und Kompanien, das sind dann auch oft Leute, die aus dem Ausland sind. Da wird dann Englisch und Französisch gesprochen und Italienisch, wenn man dann mit denen gemeinsam so steht. Bei dem Tanzmarathon tanzen die ja die ganze Zeit eine Woche lang unter mir. Während ich auf der Bühne eine Anweisung gab, haben die ganze Zeit, es hat dann eine Woche gedauert, das zu drehen. Und das war schon enorm. Also was dann da für eine Atmosphäre herrscht, alle Sprachen der Welt und verschiedene junge Leute, das war schon toll.
Also eine besondere Arbeit
auch. Ja, immer. Ein Kostümbild. Man möchte die Sachen ja auch immer tragen. Kann ich nicht, sieht aus wie Kostüm halt, ne? Aber ist schon wirklich ganz großartig. Ästhetisch ist das ganz toll.
Aber das ist sehr interessant, was Sie erzählen. Das fragt man sich ja manchmal auch als Zuschauer, wenn da sich unterhalten wird, irgendwie in so Szenen in einer Bar, jetzt wie bei Babylon Berlin. Über was unterhält man sich da? Was weiß ich, was zum Mittagessen gab oder?
Ja, manche können das ja. Manche, auch Komparsen, die unterhalten sich tatsächlich da mit einem. Wenn man eine Unterhaltung spielt, das kann oft schief gehen. Wir sind halt verschieden begabt.
Mhm.
Also wir hatten da bis jetzt nur super Begabte. Also ich war richtig begeistert, dass die auch schon mal eine kleinere Rolle kriegen und so dann. Aber man unterhält sich tatsächlich, manchmal unterhält man sich auch darüber, dass man sich unterhält. So, wir unterhalten uns jetzt, verstanden? Also sowas.
Wie lange wird noch gedreht und wann können wir es sehen?
Oh, das weiß ich ja immer nicht. Das dauert ja mindestens ein halbes Jahr mit Postproduktion und dann muss noch ADR gemacht werden, also nachsynchronisiert. Ich denke mal, Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich schätze mal nächsten Sommer. Oder vielleicht auch erst in einem Jahr, das weiß ich nicht. Aber gedreht wird noch bis Ende November.
Aber so wie es klingt, freuen Sie sich, dass die Dreharbeiten noch ein bisschen weitergehen.
Ja, ja. Ja, diese letzte Staffel, jetzt muss noch sein. Wir müssen das ja alles beerdigen.
Wie ist das, wenn man von so einer Serie hört oder so ein Angebot? Sagt man da oder das auch sieht? Will man dann bei sowas dabei sein, bei so einer großen und tollen Produktion?
Ja, unbedingt. Jederzeit. Also das auf jeden Fall. Nein, das war ja auch schon, als ich davon hörte, waren schon zwei Staffeln gedreht und da war das schon super hip und auch in der Welt schon bekannt. Die Italiener schrien danach, wann kommt die nächste Staffel und so. Das wusste ich alles schon. Deswegen habe ich mir gedacht, hoffentlich schaffe ich das und habe dann ein Casting gemacht und habe es dann gekriegt.
Ruft man da selbst an oder wird man angerufen?
Nee, das ging über eine Castingagentur, direkt über die Agentur. Dass die dann sagen, da brauchen wir jemanden für die und die Rolle und dann komm mal da hin und mach das.
Wenn wir noch einmal zu Ihrem Buch Kein schöner Land zurückkommen, Herr Jordan. Das Buch war für Sie ein Herzensprojekt.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich war erst ja nicht sicher, ob ich diese Gedanken jemals außerhalb von mir selber formulieren wollen würde. Und dann durch diese Geschichte mit meinem Sohn und quasi die politischen Ereignisse habe ich dann gedacht, das ist doch vielleicht dann mal an der Zeit, das mal einfach zusammenzufassen. Einfach mal, das ist ja kein wissenschaftliches Buch. Es ist ein Sachbuch zwar auf eine Art, also ein autobiografisches Essay, aber ich biete keine Lösungen, keine Theorien an, was man wie zu machen hat, damit man das besser überkommen kann oder lösen kann. Lösen kann man es eh nicht, weil passiert ist passiert, aber ich wollte einfach vielleicht mal eine Aussicht geben, wie es mir damit ging, weil ich denke, dass es Leuten ähnlich geht, denn immer wenn ich darüber erzähle, kommt sofort einer um die Ecke mit der Geschichte von seinem Opa. Und wenn er dann erstmal angefangen hat zu erzählen und ich nicke die ganze Zeit, merke ich, dass es scheinbar raus muss und lange gegärt hat. Und dann könnte es vielleicht ein Anlass sein, für andere Menschen auch darüber nachzudenken.
Oder eben, was Sie auch beschrieben haben am Anfang unseres Gesprächs, ja diese Situation, wo man auch Jahre, Jahrzehnte später noch irgendwie auf die Spuren oder die Taten der Nazis trifft, auf einer Reise im Ausland und sowas wie Scham eben auch verspürt. Haben Sie Antworten trotz alledem gefunden durch das Buch auf Ihre Fragen, die Sie sich gestellt haben?
Nee, also das gelöst ist gar nichts. Ich weiß auch nach wie vor nicht, wie ich mit meinen Kindern später damit umgehen werde. Ich hoffe, dass ich gut vorbereitet bin und das dann alles beantworten kann, wenn es nicht in der Schule schon vorher behandelt wird. Aber es gibt immer eine Antwort, die ich immer parat habe, was das betrifft. Es gibt nichts Gutes, was aus diesen beiden Weltkriegen und dem Holocaust entstanden ist, außer einer Geschichte, das ist das Grundgesetz. Ich glaube nicht, dass unsere Demokratie so stark verankert worden wäre, wenn das vorher nicht alles passiert wäre. Es gibt sehr viele Staaten, die auch demokratisch veranlagt sind auf eine Art, aber die nicht so ein starkes Grundgesetz haben und nicht so eine starke Demokratie haben, wie das Deutschland hat. Und das ist eine Geschichte zumindest, auf die man stolz sein kann und die man bewahren muss. Sehr stolz sogar. Und da muss man eben halt aufpassen. Weil man auch sieht, ist, ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber es gibt viele Länder, die eben nicht so verloren haben wie wir, die nicht so viel Mist gebaut haben wie wir, die keine so starke Demokratie haben, weil sie immer noch denken, dass eine Autokratie ohne Probleme einfach so funktioniert. Und wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass das nicht so ist.
Deswegen auch die Erinnerung daran weiterhin so wichtig ist.
Ja.
Sie haben Ihr Buch Ihrem Vater Bernhard gewidmet.
Ja, weil es angefangen hat damit quasi. Durch ihn bin ich ja darauf gekommen, über den Krieg nachzudenken und darauf gekommen, mich da zu informieren, und da hat das Ganze seinen Anfang genommen.
Was denken Sie, wie hätte er es gefunden?
Ach, der wäre, glaube ich, schon ganz stolz gewesen. Also ein Onkel von mir lebt ja noch, der wohnt im Rheinland, die Familie kann es noch lesen. Andere ist gerade gestorben, viele sind ja auch nicht mehr übrig. Und ich denke, dass sie mit mir einer Meinung sind, dass es eben halt vollkommen egal ist, was man tut, Hauptsache man hält die Erinnerung wach. Weil die Erinnerungen in Ostpreußen, die halten sie ja auch wach. Wir reden immer noch davon. Heimat ist Heimat.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Jordan.
Danke Ihnen.
Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 18.10 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.